Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich lege nochmal die für mich wichtigsten Teile von letzten Mal auf, sodass ihr ein bisschen das Gesamtbild auch seht. Also einmal hier hatten wir unsere Spirale. Die Idee ist, dass die Themen, die wir bis jetzt uns angeschaut haben, dass die immer wieder Thema sind, aber auf einer neuen Ebene. Das heißt, dass es da so eine Vertiefung der einzelnen Themen gibt. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man das Gesamtbild kennt. Wir haben angefangen mit den vier Betrachtungen, wenn ihr euch erinnert. Kostbare menschliche Geburt, Kreislauf des Leidens, Veränderung und Tod und Ursache und Wirkung. Und sind dann zu den, ich nenne es die vier Zutaten. Offiziell sind es die drei Zufluchtsjuwelen, Vorbild der Buddha, dann die Lehre, das ist der Dharma, dann die Gemeinschaft der Praktizierenden, das wäre in unserem Fall der Sangha, und die vierte Zutat, die mir wesentlich erscheint, das ist der Lehrer oder die Lehrerin. Wenn man so weit gekommen ist, das heißt mit den vier Betrachtungen, sich von diesem weltlichen Geschehen auf die eigene spirituelle Entwicklung konzentriert, also vom weltlichen Geschehen weg zur spirituellen Entwicklung, dann ist es von Vorteil, wenn man diese vier Zutaten hat. Die konkrete Praxis ist dann, als erstes großes Praxisfeld ist das Thema innere Ruhe zu entwickeln. Da gibt es innerhalb des Buddhismus, aber auch von ganz vielen unterschiedlichen spirituellen Traditionen, viele Methoden, um innere Ruhe zu entwickeln. Und die Grunddynamik all dieser Methoden ist, dass man mit Hilfe der Konzentration auf ein Objekt fokussiert und dadurch als Begleiterscheinung durch die Fokussierung, durch die Einspitzigkeit des Geistes innere Ruhe entwickelt. Im Buddhismus, beziehungsweise so wie wir das hier praktizieren, sind unsere Hauptübungen, einmal die Atembetrachtung, einmal das achtsame Gehen, der Bodyscan, und wir haben im MBSR-Kurs einen großen Fundus von unterschiedlichsten Methoden, um innere Ruhe zu entwickeln. Das ist die klassische Vorgangsweise. Und dann gibt es innerhalb des Buddhismus, und das wird unterschiedlich im MBSR-Kurs abgebildet. Das sind die Brahma-Viharas, die systematische Entwicklung der Freundlichkeit zu sich selbst und zu anderen, Mitgefühl als Entwicklungsziel, innere Freude zu entwickeln, und der vierte Punkt ist Gelassenheit. Das sind Techniken, die auf der einen Seite zur Herstellung dieser positiven Haltungen uns selbst als auch der Welt gegenüber führen, andererseits aber auch als Vertiefungsmethoden benutzt werden. Bis dahin findet man diese Techniken auch in anderen spirituellen Traditionen. Ich habe diesen Schritt mal Ich und Du genannt. Das heißt, wir sind immer noch in der Sichtweise, dass wir für uns praktizieren, um unseren Standpunkt in der Welt zu verbessern, damit es uns besser geht. Das ist natürlich vollkommen legitim. Dieser Aspekt habe ich jetzt Ich und Du genannt, oder dass man immer noch in der dualen Sichtweise drin ist. Oder man könnte auch sagen Objekt-Subjekt-Spaltung oder Wahrnehmung des Getrenntseins. Dann, wo geht es hin? Und damit beginnen wir heute, und das ist die zweite Karte im Set. In dem Lojong-Kartenset gibt es drei Schwerpunkte in meiner Lesart. Einmal die Grundlagen, das ist die erste Karte. Und das haben wir bis jetzt alles gemacht. Der zweite Schwerpunkt ist die innere Haltung von Bodhicitta oder die Haltung des Erleuchtetseins oder Erleuchtungsgeist oder die Haltung eines Erleuchteten. Bodhi heißt Erwachen, Citta ist der Geist. Dieser Bereich beschäftigt sich mit dem Thema des Verbundenseins. Das ist das Entscheidende. Das Lojong-Training hat, wenn man die Grundlagen sich erworben hat, als nächsten Schritt dann die Beschäftigung mit der Natur des Geistes, mit dem Thema des Verbundenseins, mit dem Thema des Einsseins, wie immer man es dann begrifflich fasst. Ich habe jetzt mal folgende Begriffe aufgeschrieben. Verbundensein, das wäre der Begriff von Thich Nhat Hanh. Interbeing hat er das auch genannt. Non-duale Sichtweise, das ist so ein Überbegriff, der in ganz vielen Publikationen vorkommt. Dann Eins-Sein, das wäre so der Begriff aus dem Zen oder aus dem chinesischen Zen, was dafür benutzt wird. Dann haben wir Nicht-Ich, Anatta, das ist der Begriff, der im Theravada dafür benutzt wird. Dann haben wir den Begriff Leerheit, Shunyata, das ist der Begriff, der im Mahayana dafür benutzt wird. Und dann haben wir Leben in Beziehungsgefügen, das wäre so ein psychologischer, neumodischer Begriff für das gleiche Thema. Und der letzte wäre systemisches Denken, als Beispiel Ökosysteme. Auch hier der Gedanke, dass die Dinge miteinander vernetzt sind. die Trennung nur durch unser begriffliches Instrumentarium stattfindet. An sich sind die Dinge nicht getrennt, sondern mithilfe der Begriffe teilen wir die Ganzheit in kleinste Häppchen auf. In Wirklichkeit ist es ein System. Und da kann man jetzt Ökosystem sagen oder Weltsystem oder wie auch immer. Das sind verschiedene Begriffe für das gleiche Phänomen, und zwar, ich nenne es das Phänomen Verbundensein. Der zweite Schwerpunkt von dem Lojong-Training ist genau dieses Thema. Darauf baut dann die Umsetzung im Alltag auf. Vom vollständigen Bild arbeiten Sie sich zur Detailumsetzung im Alltag. Normalerweise sind wir es so gewohnt, wir arbeiten andersherum. Wir arbeiten erst von der Dualität, um dann zum Einssein zu kommen. Im Kartenset ist es genau andersherum. Wir haben dann das letzte Mal uns so Fallstricke angeschaut. Eine Möglichkeit, diese Übungen zu machen, wäre er hier. Wenn er in dieser Ich-Perspektive stecken bleibt, wenn es nur darum geht, das Ich zu verbessern, ein tolleres Leben für sich selbst zu kreieren und mit Hilfe dieser Übung immer besser, besser, besser zu werden, dann besteht die Gefahr, dass man so ein Super-Ego entwickelt. Das wäre er hier. Man kann jetzt die ganzen Angebote, die wir so in dieser spirituellen Szene finden, kann man alle jetzt bisschen einordnen, was ist denen ihr Ziel, beziehungsweise was ist das Resultat von den einzelnen Ansätzen. Die können ja sehr wohl sagen, es geht um Verbundenheit und so, und trotzdem bleibt das Resultat in einem super Ego hängen. Vom traditionellen Bild wäre, er fängt auch hier an und landet aber dann beim Wir. Da geht es dann konkret um die Umsetzung von der Verbundenheit und nicht der Entwicklung von einem super Ego. Das ist die Idee innerhalb des Buddhismus. Jetzt gibt es auch für dieses Thema von Verbundensein in Bezug zu dem Alltagshandeln gibt es eine eigene Begrifflichkeit, und diese Begrifflichkeit möchte ich heute vorstellen. Das ist das Thema von Bodhicitta. Es gibt jetzt zwei Aspekte bei der ganzen Geschichte. Der eine Aspekt ist jetzt, wenn wir zum Beispiel in diesen Brahma-Viharas Freundlichkeit uns selbst gegenüber entwickelt haben, Freundlichkeit für andere Menschen, wenn wir Mitgefühl für uns selbst entwickelt haben und Mitgefühl für andere Menschen. Mitgefühl hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist Empathie, das heißt, dass ich mitschwingen kann mit dem Leid der anderen Person. Und der zweite Aspekt von Mitgefühl ist der Wunsch, dass diese Person frei ist von Leid. Wenn man diesen Wunsch mit seiner eigenen spirituellen Praxis verbindet, dann sind wir bei der Bodhisattva-Einstellung. Bodhisattva ist auch wieder ein zusammengesetzter Begriff. Bodhi ist Erwachen und Sattva ist das Wesen. Das heißt, das ist die erwachte Person. Im Pali-Kanon finden wir diesen Begriff auf dem Buddha. Bevor er seine Erleuchtung erlangt hat oder sein Erwachen erlangt hat, wird er manchmal als Bodhisattva geführt. Ab dem 1. Jahrhundert entstehenden Mahayana ist es ein Begriff, der sich abgrenzt von einer egozentrischen Haltung, mit der Grunddefinition, dass ich zum Erwachen strebe, um allen anderen Wesen bei ihrer eigenen Entwicklung zu helfen. Das ist diese Basis von Mitgefühl verbunden mit der eigenen spirituellen Praxis. Das meint diese Bodhisattva-Einstellung. Das ist ein Aspekt dieses Begriffes Bodhicitta. Es gibt drei Aspekte von Bodhicitta. Der erste Aspekt, relatives Bodhicitta. Dieser Aspekt unterscheidet sich nochmal in zwei. Einmal Bodhicitta der Absicht und einmal die der Umsetzung. Die der Absicht wird so definiert, dass ich vorhabe, aufzubrechen zu einem Ziel. Das ist innere Einstellung der Motivation, etwas zu tun. Das ist aber noch nicht, dass ich etwas tue, sondern es ist der Schritt davor. Deswegen Absicht. Da gibt es jetzt drei Übungen, die diesem Bereich zugeordnet sind. Davon kennt ihr eine, das ist die Tonglen-Übung, Geben und Nehmen. Das ist die Übung, wo wir uns vorstellen, dass wir das Leid der anderen Person in Form von dunklem Smog oder dunkler Wolke einatmen, in uns verwandeln lassen und positive Energie wieder ausstrahlen. Das ist Tonglen. Die andere Übung, andere als gleich zu einem selbst betrachten. Die Perspektive des anderen einnehmen wäre ein Aspekt davon. Also Perspektivwechsel im Alltag üben. Die dritte Übung, die in diesem Bereich zugeordnet ist, ist andere als wichtiger als man selbst betrachten. Und das ist schon ein sehr hoher Anspruch. Die konkrete Umsetzung im Alltag sind die 6 Paramitas. Paramita bedeutet übersetzt zum anderen Ufer übersetzen. Die findet ihr verstreut auf den Karten immer wieder. Die Lehre des Buddha wird oft als Floß genannt. vom Ufer des Samsara, also vom Ufer des Leids, übersetzen zum anderen Ufer, wo die Leidfreiheit ist. Und das ist der Begriff Nirvana oder Nibbana. Das ist so das Bild, was dahinter steckt. Die sechs Paramitas, also die sechs Grundhaltungen, haben als Ziel, unter diesem Aspekt von relativem Bodhicitta, als Umsetzung im Alltag, um zum anderen Ufer zu gelangen. Großzügigkeit. Großzügigkeit meint, als Gegenmittel zu Gier, zu festhalten wollen, zu nur ich und ich muss alles haben. Dass man konkret übt, Dinge loszulassen, als auch übt, Aktivitäten zu unterstützen, die heilsam sind. Das nächste ist ethisches Handeln. Das hatten wir im Prinzip schon bei den Grundlagen. Also das sind so die fünf Sila. Nichts nehmen, was einem nicht gegeben wird. Rechte Rede, Sexualität nicht missbrauchen oder andere durch Sexualität nicht schädigen, den eigenen Geist nicht mit irgendwelchen Substanzen vernebeln und nicht töten, also Leben bewahren oder keine Lebewesen töten. Das sind die fünf ethischen Grundhaltungen. Dann haben wir Geduld, das ganze Thema Gelassenheit. Es gibt jetzt von Atisha, der dieses Lojong-Training entwickelt hat, seine schöne Geschichte, die Pema Jyotiron erzählt. Als Atisha nach Tibet eingeladen wurde, hat man so gesagt, dass also in Tibet also die Leute alle super freundlich sind und sehr nett und total spirituell entwickelt. Der Atisha hat sich dann schon überlegt, wie kann ich dann am besten Geduld üben und ist auf die Idee gekommen, dass er seinen Teejungen mitnimmt. Der war ziemlich bösartig. Der hat nicht nur extrem schlechten Tee gekocht, sondern der war so schlampig und gab extrem viele Möglichkeiten für den Atisha, wirklich Geduld zu üben. Wenn das tibetische Lehre erzählen, schmunzeln sie bei der Geschichte dort immer. Als dann der Atisha nach Tibet gekommen ist, hat er gemerkt, dass er an sich deinen Teejungen gar nicht gebraucht hätte, weil die Tibeter sind nämlich auch nicht so ohne. Und ich denke, wenn wir unseren eigenen Alltag betrachten, haben wir ganz viele Möglichkeiten, immer wieder in Situationen diese Haltung von Geduld, von Gelassenheit zu üben. Der nächste Punkt, das ist sehr ähnlich wie der achtfache Pfad von den vier edlen Wahrheiten. Der nächste Punkt ist die Anstrengung. Die Anstrengung meint nichts anderes, als dass man mit dem eigenen inneren Schweinehund immer wieder arbeiten muss. Hier bei diesem Thema innere Ruhe und mit diesen Übungen arbeitet, wird man sehr schnell feststellen, dass man sich täglich immer wieder mehr oder weniger stark überwinden muss, um sich jeden Tag hinzusetzen und Atembetrachtung zu machen. Und das ist das in meinen Augen eines der Hauptthemen von dem 8-Wochen-Kurs, dass man innerhalb dieses 8-Wochen-Kurses für sich eine regelmäßige Übungspraxis aufbaut. Dass man sich für sich seinen Raum sucht, also Ort, als auch zeitlichen Raum, also herausfindet, wann kann man das am besten machen. Und der dritte Punkt ist, dass man dranbleibt. Der fünfte Punkt ist Konzentration. Konzentration meint nichts anderes als Shamatha. Das systematische Training des Geistes auf Einspitzigkeit, auf innere Ruhe hin. Der letzte Punkt ist Weisheit. Man kann jetzt diese sechs Parameter auch nochmal unterteilen. Die ersten fünf Parameter sind alle relativ. Da geht es immer um mich und die Welt. Da bin ich immer noch in dieser Ich-Du-Spaltung oder dualistischen Sichtweise. Dort, wo sich das in die Non-Dualität mündet, das ist der Aspekt von Weisheit. Dafür gibt es dann auch nochmal einen eigenen Begriff und das nennt sich dann absolutes Bodhicitta. Das ist das Thema ab der zweiten Karte im Lojong-Training. Das ist so das Gesamtbild, damit man sich ein bisschen orientieren kann, damit man weiß, wo gehört Tonglen dazu. Im Mahayana-Buddhismus ist dieser Aspekt von Bodhicitta, und zwar relativen als auch absoluten Aspekt, ist der Kern dieses ganzen Ansatzes. Da dreht sich alles um diesen Begriff. Im Lojong-Training sind die meisten Karten diesen ersten fünf Aspekten vom relativen Bodhicitta zugeordnet. Und die folgenden Karten im zweiten Bereich sozusagen sind dem absoluten Bodhicitta zugeordnet. Und damit haben wir die gesamte Lehre des Buddhismus abgebildet. Es gibt unterschiedliche Richtungen innerhalb des Buddhismus, die auf eines dieser Themen besonderes Gewicht gelegt haben. Wenn man das Gesamtbild nicht versteht, dann kann man sehr leicht auf diesem schrägen Pfad zum Superego landen, wenn man also nicht weiß, in welche Richtung es geht. Deswegen finde ich es wichtig, dass man das Gesamtbild kennt. Das führt mich wieder zu einer meiner Lieblingssprüche von Nagarjuna. Die Essenz der Leerheit, das wäre das absolute Bodhicitta. ist Mitgefühl und das sind die 5 Aspekte vom relativen Bodhicitta. Das ist die konkrete Umsetzung im Alltag. Alleine in diesem einen Satz von Nagarjuna haben wir alles, was wir hier sehen, konzentriert drin. Auch er fängt bei der Leerheit an, also bei dem Verbundensein. Man könnte genauso sagen, die Essenz des Verbundenseins ist die aktive Umsetzung von mitfühlendem und freundlichem Handeln im Alltag. Die Gefahr ist, wenn man nur die Leerheit nimmt, dann gibt es Leute, die verweilen in ihrem eigenen Mitgefühl, in ihrer eigenen inneren Freude und sind nur in sich zentriert, in einem total positiven Zustand. Aus buddhistischer Perspektive ist das die Sackgasse. Da muss man aufpassen. Es gibt natürlich sehr tolle Zustände. Man muss wissen, dass das nicht das Ende ist. Wenn man den anderen Aspekt betont, nur das Mitgefühl, ohne den Hintergrund zu haben, dass es um die Verbundenheit prinzipiell geht, dann kommen wir ganz schnell ins Burnout. Wir sind nur freundlich zu allen anderen Leuten, wir sind nur mitfühlend zu allen anderen Leuten, aber verlieren den Kontakt zu uns selbst. Also die Basis für die Freundlichkeit, dass wir in uns gegründet sind und aus der Verbundenheit diese positiven Zustände manifestieren. Danke.